Schönen guten Morgen, Sebastian Fuchs. Hallo, ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht's dir?
Danke, 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 danke. Mir geht's blendend. Gerade ist die Sonne rausgekommen in Eckernförde, nachdem heute Morgen hier nochmal die Welt untergegangen ist. Also, nö, deswegen, mein Gemüt folgt da der Sonne, gerade im norddeutschen Sommer. Und dir?
Die Frage, wo? Mir geht's auch wahnsinnig. Ich wollte jetzt nicht so poetisch antworten wie du, aber ich wollte nur sagen, woran erkennt man, dass man einen Beachvolleyball-Podcast hat, wenn der eine schreibt, lass uns nach dem dritten Satz anfangen und Tiebreak und alle wissen, was gemeint ist. Nämlich gerade lief noch das Spiel Ilas Wiggler gegen Brylo Žižek, was wir uns noch zu Ende angeguckt haben, was dann nicht gut für Jetsu Clemens ausgegangen ist am Ende. Ja, aber da können wir auch uns nachher noch ein bisschen mit beschäftigen. Es läuft gerade Start. Hast du das einfach nebenbei jetzt gerade geguckt oder guckst du da jetzt aktiv immer rein, wenn da gerade was abgeht?
Richtig aktiv nicht. Ich arbeite ja, aber natürlich, wenn deutsche Spiele sind, dann finde ich das schon immer interessant. Hab da auch gestern in der Quali reingeschaut, was da sich die deutschen Ladies da gegeben haben. Und genau, find's einfach krass, wenn man gestern sieht, wer dann durch die Quali gehen muss, dass Brylo Žižek aus der Quali rauskommen, und Herrera Gavira, ich weiß, ich hatte irgendwo nur die gelesen, vier Teams, die ja für Olympia qualifiziert sind, müssen da durch die Quali gehen, und das ist schon, spricht einfach schon für dieses unglaubliche Level da oben. Und ist ja lustigerweise aber auch so ein bisschen diese Kritik, die ich vergangene Woche mitbekommen habe, aus Österreich da geäußert, wieso die Hauptfelder bei den Elites so klein sind. Also ist irgendwie ein Thema, was natürlich die Quali-Spiele interessanter macht, was die Hauptfelder dann sportlich extrem aufwertet, für die Spieler und Spielerinnen an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz ganz nachvollziehbar ist. Aber ja, nee, deswegen ich guck gerne, wie gesagt, guck gerne Volleyball, vor allem wenn es so gut übertragen ist, wird, und dann auch abends mir dann nochmal ein Spiel dann in Ruhe an, wenn man dafür dann noch Zeit hat. Also das ist ja ganz nice. Zum Beispiel gestern Laura und Luisa, also Ludwig Lippmann gegen die Australierin, das habe ich mir dann abends nochmal in Ruhe angeguckt, als Bettlektüre sozusagen. Also das macht schon Spaß, da das so zu konsumieren.
Ja, es sind ja jetzt auch einfach dann Lukas und Sven noch
Ja.
nachgerückt ins Hauptfeld. Ja, da sieht man dann, also Brylo Žižek sind in der olympischen Rangliste ganz, ganz, ganz weit oben. Also sieht man dann, was dieses, oder haben sich auch schon einfach früh qualifiziert eigentlich, haben dann taktiert und weniger Turniere gespielt. Lukas und Sven haben alles genutzt, was
Ja.
ging. Und da ist dann diese 3 aus 4 Regelung gnadenlos einfach und spricht dann. Oder belohnt dann diese Teams, die dann viel spielen. Ich halte es immer noch nicht für richtig sinnvoll, irgendwie, weil es so gnadenlos ist und dass sich dann so schnell alles wandeln kann. Aber naja gut, am Ende setzen sich dann auch so Teams wie Brylo Žižek dann wieder ins Hauptfeld durch. Kann man nichts machen. Aber ich glaube auch, dass an dem grundsätzlichen System nochmal geschraubt wird. Ich glaube, da sind die auch dabei. Auch was die ganze Thematik mit den Aufgaben in den Challenge-Turnieren oder in dem zweiten Gruppenspiel geht, da sind sie ja auch dran. Das ist ja klar, dass das auch nicht an der FLWB einfach vorbeigeht.
Ja.
Die kriegen das ja auch mit. Da können wir uns also, glaube ich, darauf einstellen, dass da ein bisschen was reformiert wird, aber dass dieses grundsätzliche System auch so bleiben
Aber
wird.
wo zum Beispiel das Brylo Žižek auch wo es jetzt gerade Thema ist, du fährst halt nach Gstaad, du bist da auf Höhe, dann hast du gestern einen Tag, der echt, ja, da regnet's Katzen und Hunde, und du bist auf dem Center Court gegen eine Schweizer Paarung, die relativ spielfähig ist, die da vor heimischem Publikum spielt, die dann auf jeden Fall den ersten Satz dann irgendwo knapp gestaltet, und wenn du dann halt deine Klasse nicht ausspielst oder vielleicht mal einen schlechten Tag hast, die Bälle fliegen dann doch in der Höhe anders, als du es dir vorstellst, dann bist du halt auch mal dann raus aus der Quali, so, und dann ja, ärgerst du dich vielleicht, dass du da nach Sahnen gefahren bist.
Auf jeden Fall, also so ging es ja auch unzähligen Teams jetzt das ganze Jahr über, die dann
Ja.
irgendwie ungünstigerweise in der Quali sind, weil viele andere Teams vor ihnen einfach sind, aus welchen Gründen auch immer, und dann nach Hause fahren müssen wieder.
Ja.
Also passiert da ja nun mal. Aber
wo du dieses 3 aus 4,
ich merke auf jeden Fall.
Sorry, wo du dieses 3 aus 4 noch angesprochen hast, dazu noch ganz kurz. Da siehst du ja auch dann die Top oder die Top Teams bei den Damen ist dann auf einmal Starm schon ganz vorne geführt, weil die halt einfach so diese diesen Run da hingelegt haben aus den letzten Turnieren. Das heißt, da gut geseedet sind und ja, das ist sehr interessant zu sehen.
Ja, also ich merke auf jeden Fall bei mir, ich hatte jetzt hier so nach der Olympia-Quali so ein kleines Beachvolleyball-Loch. Also irgendwie, da war es halt mega spannend, da konnte man jedes Spiel, jedes Turnier konnte man sich angucken und da ging es gefühlt bei jedem Punkt um alles, bei allen. Und jetzt haben wir gestartet, jetzt haben wir halt diese Turniere in diesem Leerraum zwischen der Qualifikation und den Olympischen Spielen, die ja dafür erstmal nichts zählen, wo man höchstens sich angucken kann, okay, welche Teams haben welche Form, weil wir uns einfach auf die Olympischen Spiele konzentrieren in dieser Sportart. Das ist nun mal so momentan. Kann man drüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Aber ich habe es bei mir gemerkt, dass jetzt, ich habe kaum mitbekommen, dass Start losgeht. Also nur so nebendran und habe auch jetzt nicht so, bin da nicht so tief eingetaucht, wie es vielleicht vorher dann immer der Fall war. Da habe ich aber noch eine Frage. Also warst du schon mal in Start? Ich habe jetzt die Frage, wie oder warum spielen jetzt diese Top-Teams, Moserum sind da, Armin Helwig sind da, bei den Damen sind auch ist die ganze Reihe vorne mit dabei. Aus welchen Gründen spielen die jetzt diese Turniere? Ist es Rhythmus, im Rhythmus drin bleiben? Hat das auch, wenn das jetzt nicht gestartet wäre, sondern was weiß ich was, gut, anderer Kontinent ist, glaube ich, selbsterklärend, aber nicht so ein, so ein schönes Turnier, spielt das auch mit rein? Nimmt man das nochmal extra gerne mit? Oder sind die dann so Profi, dass es da wirklich nur rein ums Sportliche geht? Warum spielen die jetzt alle dort?
Also zum einen sprichst du es an, diese Möglichkeit natürlich auch, sich weiterhin mit den besten Teams der Welt zu messen, die du dann nachher auch bei Olympischen Spielen dann triffst, ist natürlich schon wichtig. Wir hatten das ja auch mal in der Folge behandelt, welche Teams können sich das überhaupt erlauben, da ohne einen großen Rhythmus aufzulaufen und sind dann trotzdem konkurrenzfähig. Das, glaube ich, sind die wenigsten dann doch am Ende, die auf so einem hohen Level irgendwo trainieren, dass das ja nicht wichtig ist, dass man Spiele auf dem Level macht. Das heißt, auf jeden Fall eine Wettkampfhärte sich weiterhin erarbeiten und das ja auch sehr dosiert, jetzt muss man sagen. Ne? Ich glaube, jetzt sind noch 2 Events, also jetzt ist Gstaad und dann ist Wien, glaube ich, noch, ne? Wo die Teams dann aufeinandertreffen. Und zum anderen für die Teams von Overseas, also die werden jetzt die Zeit hier verbringen, denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Also ist ja auch so eine Sache, dass man eigentlich, du hast den Höhepunkt der letzten 4 Jahre, der letzten 3,5 Jahre wirst du im Juli, August haben. Da wirst du nicht mit Jetlag ankommen. Das heißt vielleicht, oder ich kann mir vorstellen, dass die Teams vielleicht sogar schon hier bleiben.
Also es ist tatsächlich das. Ich frage mich manchmal, also jetzt knallen sich da die Bälle um die Ohren mit den Teams, die sie dann im Turnier auch treffen werden. Das ist doch etwas, was die Sportart so ein bisschen, also was als einzigartig, aber man kennt das ja von anderen Sportarten, dass da extreme Geheimniskrämerei herrscht, was die Trainingsinhalte angeht und was, also im Fußball kannst du es nicht vorstellen, dass du vor einem großen Turnier ein Freundschaftsspiel gegen deinen Gruppengegner oder so machst. Und im Beachvolleyball fahren die Teams reihenweise dann auch noch zusammen ins Trainingslager vorher und spielen dann eben noch 2-3 Mal auf den Turnieren davor gegeneinander. Warum ist das so? Also, oder im Fußball, so da hast du einfach, oder darfst du in den komplexen Trainingseinheiten, ist absolutes Kameraverbot. So, dann dürfen die Journalisten zwar noch zugucken, aber da darf keiner was filmen, damit bloß nicht der Gegner irgendwas mitbekommt. Wie kann das sein, dass es im Beachvolleyball so anders ist?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube zum einen, dass das natürlich auch mit der Professionalisierung der Sportart zu tun hat. Fußball ist einfach in den Abläufen natürlich nochmal auch eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube auch, dass man beim Fußball gerade, also dass es dort leichter ist, eine gegnerische Mannschaft zu simulieren als beim Beachvolleyball, weil beim Beachvolleyball dann doch die Leute sind nicht so einfach da oben hingekommen, weil sie Glück gehabt haben, sondern das ist, da hängt es viel mehr von der Leistung des Einzelnen noch ab. Fußball ist weiter eine wirklich große Mannschaftssportart, wo man auch viele Optionen ausprobieren kann, viele Szenarien vielleicht durchspielen kann, die dann ja mannschaftstaktisch anders zu betrachten sind. Und im Beachvolleyball geht es da wirklich ganz viel um die Abstimmung zwischen zwei Personen, die da passieren muss. Der Ball darf nicht gestoppt werden. Der Ball wird immer Volley gespielt, also immer ein fliegender Ball, der gespielt werden muss. Das heißt, dahingehend sind die Abläufe natürlich, glaube ich, technisch ist das nochmal eine ganz andere Sache. Du kannst den Fokus, glaube ich, wirklich viel mehr auf dein eigenes Spiel, auf deine eigenen Sachen lenken als im Fußball. Und dann ist es, glaube ich, schwierig für die Teams dann auch ja adäquate Trainingspartner zu finden. Also gerade, glaube ich, im Bereich der Männer, da kannst du es nicht so machen. Bei den Frauen wird es dann häufig so gemacht, dass zum Beispiel dann männliche Teilnehmer die Trainingsgruppen auffüllen, um dann da halt ja eine andere Handlungshöhe auch mit reinzubringen, eine andere Abschlusshärte und sowas mit reinzubringen, weil das bei den Frauen halt ja dann auch wirklich in der Form eher auf Top-Niveau dann nur passiert. Das heißt, da kann man sogar noch mehr diese Sachen verstecken, kaschieren. Und dann ist aber, wenn du über Taktiken und so sprichst und darüber, was man zu welchem Zeitpunkt präsentiert, das heißt jetzt ja nicht, nur weil du ein Turnier spielst, dass du deinen Plan für Olympia offenbaren musst, sondern du kannst ja weiterhin sagen, okay, ich fopp die jetzt hier alle und schlag nur Topspin-Sprungaufschläge auf und nachher bei Olympia komme ich dann an mit Skyballs zum Beispiel. Ich meine, du kannst jetzt ja, also wenn du dieses Mindgame dann so weiterspielst, dann kannst du die jetzt ja auch auf eine vollkommen falsche Fährte locken. Ich weiß nicht, ob das so ist, ne? Ich habe da jetzt keinen Kontakt in die Weltspitze rein, aber ich glaube, dass die Spiele dann nachher auch bei Olympia, ich meine, die Gruppengegner stehen jetzt natürlich, oder die Gruppenpaarungen stehen jetzt natürlich fest. Das heißt, da weiß man schon mal, auf wen man da in der Gruppe trifft. Und dann ist es ja so in den meisten Gruppen eigentlich, dass du wahrscheinlich drei Spiele hast, die von den zwei in der Regel ja sehr, sehr ambitioniert sind und wirklich auf Augenhöhe passieren. Und ein Spiel, wo du
manchmal ist es so, ja, weil da Teams aus Continental Cups kommen, wo einfach nicht Beachvolleyball oder die nicht aus der Beachvolleyball-Weltspitze einfach kommen. Aber da können wir nachher uns nochmal die Gruppen auch genauer angucken, bei wem das vielleicht so ist und bei wem nicht. Aber das ist doch spannend. Also das ist jetzt auch, sind jetzt alles Fragen, die du jetzt vielleicht ja gar nicht so beantworten kannst, die mir jetzt gerade einfach eingefallen sind. Das müssen wir uns nochmal merken, weil was mir jetzt auch nochmal gerade eingefallen ist, wo du das gesagt hast, dass die Gruppen jetzt feststehen, das Scouting-Level bei Olympia muss ja um ein Vielfaches höher sein oder genauer, präziser. Die Spieler müssen viel genauer vorbereitet sein als in normalen Turnieren, oder? Einfach aus den zeitlichen Gründen und dadurch, dass einfach so viel mehr auf dem Spiel steht, werden doch da alle Nationen sich in Grund und Boden taktieren und scouten, oder? Also, wie gesagt, wieder nicht die Frage an dich, die merken wir uns für jemanden, der es vielleicht weiß, aber das kann doch ein Riesenfaktor sein, oder?
Ja, genau. Grundsätzlich sind natürlich jetzt die, also gerade die Gruppenspiele, die kannst du jetzt natürlich perfekt vorbereiten von der Spieltaktik anhand der Daten, die du gesammelt hast, ne? Deswegen ist ja Scouting durch den Zyklus auch immer so interessant, durch den ganzen Zyklus, und deswegen ist es ja auch eine wirklich ja schöne Sache, dass du anhand dieser Zahlen, die du aus einem Scouting rausbekommst, dann auch diese Entwicklung ganz klar ablesen kannst und messbar machen kannst. Das ist halt cool zu sehen, in welche Richtung hat sich das gedreht. Und die Gruppenspiele, ja, da wird's wenig Überraschung geben, und für die weiteren Begegnungen, auch da ist ja natürlich irgendwo super viel Datenmenge vorhanden. Das heißt, es werden jetzt Pläne natürlich für alle Teams irgendwo sich schon erarbeitet, und mit allen Szenarien wird sich auseinandergesetzt. Aber das ist tatsächlich nur eine gute Frage für jemanden, der sich darauf vorbereitet. Mega spannend auch aus der Sicht eines Trainers, der da vielleicht, oder einer Trainerin, die da mal hinkommen möchte, ne? Also wie
ja auch so die Frage, wer hat jetzt den Vorteil? Die Teams, die sowieso, wie zum Beispiel Deutschland, eine wahnsinnige Scouting-Menge haben oder wahnsinnige Datenmenge immer haben und sich sehr penibel vorbereiten, oder die Teams, die das in der Regel nicht machen und jetzt eben zusätzlich da die Daten noch bekommen, die eigentlich normalerweise ohne spielen. Aber wer ist jetzt im Vorteil? Die, die es schon kennen und vielleicht jetzt noch genauer vorbereitet sind, oder die, die ja jetzt nochmal ein Zusatztool in die Hand kriegen, oder können die damit überhaupt umgehen?
Ist ja, selbst in Teams ist es ja die Frage, was können die einzelnen Spieler und Spielerinnen aufnehmen, ne? Also das heißt ja, also diese Weitergabe von Informationen, die du hast, das ist ja entscheidend, wie viel kann die Person überhaupt verarbeiten, ne? Und das ist echt unterschiedlich, da gibt's echt Unterschiede von im Team, die können ganz krass sein. Also ich weiß, dass wenn du Leuten, also zum Beispiel das Beispiel, ich als Blogspieler, wenn ich es geschafft habe, mir für meinen Blog irgendwas zurechtzulegen, dann war es irgendwie noch eine Anlaufrichtung, die ich versucht habe, mir zu sehen, wo ist der Pass. Aber wenn dann Leute sagen so, ja, ich habe mir dann noch angeguckt, Geschwindigkeit einstemmen oder geht der Ellenbogen direkt hoch oder bleibt der Ellenbogen runter, so viel, also sorry, da konnte ich, also ich konnte sowas nicht beobachten, sondern für mich waren so Muster immer ganz klar, und die muss man sich auch teilweise mit der Scouting-Abteilung zusammen erarbeiten, ne? Das heißt, irgendwie so dieses, klar, dieses Schlagmuster ist wichtig, von wo laufen die Spieler an und Spielerinnen, und also nur weil man tausende Informationen hat, ist das kein Vorteil, und gerade wenn man sowas noch nie gemacht hat, sich intensiv auf ein Spiel vorbereitet hat, helfen einem mehr Daten nicht unbedingt.
Das würde ich auch so vermuten, aber ja, ich versuche mal hier nochmal vor den Spielen jemanden ranzukriegen, der da vielleicht helfen kann. Und das weiß. Ja, Sebastian, sollen wir uns mal die, also einerseits haben wir noch nicht über den Nations Cup und alle anderen Continental Cups gesprochen, glaube ich.
Ja.
Und daraus die Ergebnisse resultieren ja dann in die Gruppenverteilung der Olympischen Spiele. Nations Cup Deutschland. Das ist dein Fazit. Wir haben kein Olympiaticket gelöst, so viel ist sicher. Wir sind dort mit Lukas und Sven gestartet und mit Henning Poniewatz und dann im Viertelfinale ausgeschieden. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast du das Ganze verfolgt?
Ja, ich habe das Ganze verfolgt. Das ist nicht so einfach wie jetzt mit Volleyball World, ne? Das wurden einem doch ein paar andere Steine in den Weg gelegt. So an und für sich fand ich das Format echt spannend. Fand es auch cool, dass wie es in Hamburg gelaufen ist. Jo Malla ist eine Top-Location für Beachvolleyball. Das macht richtig Spaß. Also wer noch nicht in Lettland im Sommer war, der kann das auf jeden Fall mal nachholen. Ist wunderschön dort. Und ich finde, Lukas und Sven, ich weiß nicht, wer von beiden hat es in seinem Instagram-Post, aber dann auch irgendwo danach so wiedergegeben, irgendwie Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gestartet, mit Olympia gefühlt nichts zu tun gehabt, dann hat sich die Arbeit irgendwo, hat Früchte getragen, man ist in eine Position gekommen, in der man dann wirklich sehr richtig aktiv um dieses Olympia-Ticket spielt und auch mit einer, muss man sagen, in dem Feld der Teilnehmer dann auch durchaus mit Chancen, so, ne? Und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das nicht gut vorbereitet, hört sich blöd an, aber dass da ein Knackpunkt war irgendwo, dass diese Möglichkeit zu dem Moment ja weniger ein richtig geiler Anreiz war, dass man es schaffen kann, sondern dieses Gefühl, dass eher was zu verlieren ist. Und deswegen vielleicht die Art und Weise des Spiels dann darunter gelitten hat. Das ist nur eine Vermutung, ne? Ich habe mit keinem von den Aktiven dort gesprochen, auch nicht mit dem Team der Coaches. Aber so wirkte es irgendwie auf mich. Und dass Henning Poniewatz da eine solide oder solide Spiele machen können und sind sehr gut.
Na, Bennett hat sich ja sogar noch verletzt, genau, ne?
Einen sehr guten Stiefel spielen können.
Im Viertelfinale. Ja,
da dann irgendwie mit einer Verletzung rauszugehen in der, ich glaube, in der Schulter, so wie ich das mitbekommen habe. Das ist natürlich dann richtig bitter. Und was machst du dann so in der nächsten Runde? Du überstehst die Runde vielleicht und wie spielst du in der nächsten Runde weiter? Ist dann auch noch die Frage so. Aber, nee, so, ich glaube, gerade nach diesem Ding in Ostrava, was sie da echt, was Sven und Lukas da richtig geil gezockt haben, wo sie dann auch Evandro Arthur, waren es die beiden, die sie geschlagen haben? Ja, geschlagen haben. Und ich glaube, die beiden, André Dortsch, dass die beiden da jetzt die Teams auf Augenhöhe, die musst du halt irgendwo aus dem Weg räumen, ne? Die halt genauso angezündet sind. Und das fand ich, haben sie in Tschechien gegen die Tschechen auf dem Center Court haben sie das nicht geschafft, wo ich auch so ja gedacht habe, klar, die haben gut gespielt, die Tschechen waren zu Hause, hatten den Heimvorteil, aber auch da war es dann nicht diese Überraschungsleistung, die man dann bringt, sondern da muss man halt wirklich sehr konstant seine eigene Leistung abrufen und dann noch einen oben draufsetzen. Und das ist aus meiner Sicht, ist das denen jetzt noch nicht gelungen. Das ist vielleicht was sie für die nächsten Turniere mitnehmen können. Ich bin jetzt gespannt, zum Beispiel Start, also auch für Lukas ja immer ein gutes Pflaster, da hat er ja mit Robin dann auch die Quali geschafft, ist da schon mal weit gekommen und hat gute Spiele dort vor Ort gemacht. Also das ist natürlich dann zum Beispiel auch, wo du eingangs gefragt hast, warum fährt man hin nach Start, fährst du auf jeden Fall als Spieler oder Spielerin auch, weil es sehr, sehr schön ist. Die Organisation einfach perfekt und alle total nett und das ist einfach ein schönes Gefühl, dort wieder aufzuschlagen. Aber das ist vielleicht der nächste Schritt für Lukas und Sven, das eigene Level zu 80% dann abrufen zu können und dann diese Ausreißer nach oben, dass die halt dann irgendwann häufiger passieren, aber erstmal das eigene Level sehr stabil zu bekommen und gleich gute Teams immer wieder zu
schlagen. Das ist auffällig, ne? Ja, das ist auffällig, dass sie halt eigentlich viele Ausreißer nach oben haben, gegen Top-Teams immer mitspielen, nie untergehen gegen die schlagen, Teams, die oben drin sind. Aber wie du sagst, dann die Teams, also sie haben jetzt gegen Plavins Fokkerotz gespielt, Matiz Plavins ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Als ich den das letzte Mal gesehen habe, konnte der kaum laufen und ist wirklich gerade so über eine Zeitung gesprungen. Ja. Und also ist natürlich auch jetzt das Spiel, sollen wir jetzt glaube ich nicht zu hoch hängen, aber wie du sagst, ne, gegen die Tschechen das Gleiche, und das muss ja eine Einstellungs- und Kopfsache sein, an sich, dass sie sich da irgendwie ja gegen die anderen Teams es schaffen, das Level so hoch zu reißen, weil sie dann so angefixt sind, dass sie das hinkriegen, weil sie da vielleicht ohne was zu verlieren zu haben in die Spiele reingehen und bei den anderen, wo sie dann denken, okay, das, also auch selbst wenn es unterbewusst ist, okay, das müssen wir eigentlich gewinnen, dass dann da vielleicht an einer oder anderen Stelle ein bisschen die Handbremse noch.
Das ist dieses Gefühl, was ich beschreiben wollte mit man muss eher dahin kommen, dass man sagt, ich kann etwas gewinnen und daran, also das muss einen irgendwie triggern, als das Gefühl, etwas zu verlieren, wenn man das jetzt nicht schafft. So positive Herangehensweisen helfen auf jeden Fall extrem weiter. Und ja.
Also warum man das jetzt nicht so hochhängen sollte, wollte ich gerade nochmal sagen. Also das Nations Cup besteht ja aus zwei Spielen. In dem ersten Spiel von Henning Pulwitz im Viertelfinale verletzt sich Bennett oder vorher, ich weiß nicht. Also die sind da kampflos, haben dieses Spiel verloren gegen den Lettland 2 auch eigentlich. Bennett muss jetzt operiert werden, habe ich heute gesehen bei Instagram. Ja. Also es ist auch eine schlimmere Schulterverletzung. Ja. Aber typisch dann Bennett und David. Ja, dann sehen wir uns halt häufiger in der Liga, weil David ja auch gerade erst einen Eingriff hinter sich hat. Und dann spielen eben Fritschner Winter gegen Plavins Fokkerotz, gewinnen den Tiebreak 15-13 und müssen dann in den Golden Set. Was ja einfach eine Situation ist, also da fällt dir dann, du verlierst den ersten Satz, dann spielst du gut, gewinnst den zweiten, gewinnst den Tiebreak und da ist ja eigentlich vorbei in deinem Kopf und der Körper, da geht die Spannung dann verloren und dann musst du nochmal ran, wahrscheinlich eine halbe Stunde später und nochmal einen Satz bis 15 spielen. Also das ist so eine komische und ungewohnte Situation, die man glaube ich niemandem vorwerfen kann, da dann, wenn man das dann verliert. Also
nein, natürlich nicht.
Das ist krass. Ja,
ist auf jeden Fall eine eine komische Belastung für den Kopf, aber ist in der Halle ja auch seit Jahren so, ne? Dieser Golden Set, der gespielt wird.
Ja.
Dann in der auf europäischer Ebene und
ja, es ist wie Elfmeterschießen. Es ist einfach dann auch ein Quäntchen Glück einfach dabei, ja. Wenn er den besseren Start erwischt.
Und dann, was du sagst, ich fand es bezeichnend, der letzte Ball, den die spielen in dem Spiel, ist ja dieser Überkopfball, den Lukas da rausschiebt, vielleicht etwas zu weit. Sven läuft gerade auf den Ball an und fliegt mit dem Ball ein bisschen raus, setzt den Line-Shot dann knapp neben die Linie. Also, und die Reaktion von den beiden war dann schon bezeichnend, wirklich so sofort hängende Köpfe und sowas, die wussten, was da gerade passiert ist. Ist ja auch klar, aber das spricht ja auch dafür, dass man vielleicht den Ball, also nicht nur den Ball, nicht in der Situation gewesen ist, um nur diesen Ball zu spielen, sondern das große Ganze im Kopf hatte, so, und was passiert, wenn ich den jetzt ins Ausspiele, so, und dann sah das halt so aus, also das sind, wie gesagt, meine Eindrücke von außen. Und was man aber auch dazu sagen muss, klar, Plavins über seinen Zustand und dem, was er da noch auf dem Court macht, lässt sich streiten, aber der hat eine Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen, die ihm damals so keiner zugetraut hat. Ich glaube, fast die erste Medaille für Lettland bei Olympischen Spielen. Also auf jeden Fall richtig, richtig krass, mit Janis Smedins damals in London. Bronze. Und ist schon Ewigkeiten auf der Tour, und so bewegt er sich halt auch auf dem Court, ne? Also den bringt da nichts aus der Fassung. Das ist ein Star da vor Ort.
Für den ist so ein Golden Set natürlich perfekt. Alter, also das war das Gleiche mit Nates in Hamburg, wo sie dann den Golden Set gegen die Esten gehen. So, wo ich, also die mussten sich dann da irgendwie wieder aufwärmen, fangen denn da an. Und das geht los und Nate knackt die Topspin-Aufschläge darüber, wo gefühlt jeder andere erstmal einen Keks machen würde, aber völlig egal was das hier gerade ist, welche Situation, los geht's. Und das ist einfach dann für die Veteranen, ist alles schon natürlich nicht genau die Situation, aber die ist alles einfach abspulen können, egal was dahinter noch steht, genau das Richtige. Und das muss man, ja, da ist das bei Matit Plavit so. Also,
und dann hat er einen sehr talentierten Jungen an der Seite, der das echt gut macht. Ja. Steht dann dreimal richtig, weil er hatte jetzt ja dreieinhalb Sätze Zeit, sich anzugucken, wo die Bälle hingeschlagen werden. Dann steht er halt dann richtig. Ja. Und dann, Plavins war auch immer jemand, gegen den habe ich einfach schon super ungern gespielt, weil das sieht ja auch nicht rund aus, was der da macht. Also weder im Zug, weder im Bagger zu spielen noch im Angriff, das ist alles so. Also echt, sieht echt wild aus. So, es ist keine Lehrbuchtechnik, aber das ist, wie gesagt, ein Wettkämpfer vor dem Herrn. So, der hat Bock auf diese Situation, und das merkst du in so einem Spiel. Und man muss dazu sagen, Fokkerotz hat ja danach auch, hat er nicht danach sogar so ein Future gewonnen in Italien?
Das mag sein, da habe ich keinen Überblick. Ja. Es gibt zu viele Futures.
Ich glaube, der hat danach.
Da gewinnen doch immer die Deutschen in den Futures.
Genau, das war das eine, aber ich, oder die zwei, aber das letzte Future, das war auch in Italien oder sowas. Und ich meine, da hat der Fokkerotz dann gewonnen. Aber ja, also auf jeden Fall ist das auch schon jemand, der einen sehr guten Ball spielen kann.
So ist es. Und dann ging es weiter, also für Deutschland dann leider nicht mehr, aber am Ende gewinnt Frankreich das Ticket. Und muss auch sagen, Frankreich jetzt mit zwei Teams bei den Olympischen Spielen, bei den Heim-Olympischen Spielen, und keiner über die Liste im Männerbereich. Ja. Und das haben sie sich da verdient. Ich habe keine Ahnung, warum Rotar Gutierrez gespielt haben. Also normalerweise das Team, was jetzt auch dieses Ticket bekommen hat, ist Crew Gutierrez, Josef Crew. Ebenfalls Veteran mit Arno Gutierrez, und der hat dann mit Theo Rotar gespielt, der 2001er Jahrgang oder sowas in die Richtung ist, von dem jungen aufstrebenden Team Canet Rotar, die dann jetzt da Schützenhilfe geleistet haben quasi. Und das zweite Team war Bassero Lunel, die Hallen oder Ex-Hallen Stars aus Frankreich. Die höchstwahrscheinlich auch deswegen, weil sie so einen kleinen Publikumsvorteil mitbringen, auch die Wildcard bekommen haben für und das sind jetzt die beiden Teams, die da stehen. Natürlich hart für Canet Rotar, die auch krasse Saisons jetzt gespielt haben, die sich da richtig, also die auf jeder Jugendmeisterschaft als Favorit reinstarten, dann auf der World Tour einfach für Ruhe sorgen, weil sie da schon gegen die Großen gewinnen teilweise. Aber ja, da haben sich Frankreich dann also entgegen der Erwartungen auf jeden Fall durchgesetzt. Ich muss auch sagen, dass Martin Emmerkorrer ja jetzt auch nicht mitgespielt hat. Sonst war Österreich, die ja auch im Finale waren, auch mit einem Favoritenteam. Aber gut, wir hatten Frankreich schon auf dem Zettel
vorher, ja, ne? Und es waren ja bei Österreich, waren ja auch zwei Teams gesplittet, ne? Es war nicht nur Martin Emmerkorrer, der nicht gespielt hat, sondern auch Rob hat, glaube ich, nicht gespielt, ne?
Rob Seidel, ja.
Gespielt. Ja. Das heißt, das ist natürlich auch eine Herausforderung dann gewesen. Ich finde, das haben sie dann in den ersten Runden dann gut gemacht. Ne, da hast du gesehen, dass die individuelle Klasse dann einfach da auch ist. Aber dann hast du, ich glaube, Christoph Dressler ist eingesprungen, der dann ja auch eher Veteran ist, aber die letzten Jahre jetzt auch nicht auf dem ganz hohen Niveau mehr gespielt.
Ja, und nicht so professionell arbeitet einfach gerade. Also, ne?
Ja.
Also die machen ein bisschen ihr eigenes Ding da gerade.
Genau, laufen alle rum, wie Österreicher rumlaufen, wie so eine Litfaßsäule, haben wir früher mal gesagt, weil die überall Sponsoren drauf gebappt haben, die dann solche Reisen dann noch ermöglichen. Das ist immer cool, dass sie so wirklich so versuchen, sich zu professionalisieren. Das ist echt echt schön. Und da hat man dann in den ersten Runden die Klasse dann auch gesehen, aber wenn es dann an die engen Matches geht und wie gesagt, mit dieser Motivation Olympia im eigenen Land, ich glaube, das zündet auch nochmal richtig an. Also
ja. Auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, ob es vorher klar war, wer denn da was bekommt von den Teams. Aber da gibt's dann scheinbar einfach den Altersbonus und der heißt es, okay, Canero Tar, die schaffen es noch oft genug aus eigener Kraft. Ist wahrscheinlich so, wie die gerade drauf sind. Und die anderen haben sich auch darum verdient gemacht. Es sind alle nicht weit weg, auch von den Listen. Also gibt's jetzt nichts zu meckern. Gutierrez sind auch immer noch vor Canero Tar im Ranking. Und auch Bastogo Linel machen immer wieder gute Sachen, die beiden ja. Außenangreifer eigentlich da. Und ziehen wahrscheinlich aber auch ordentlich auch die Leute ins Stadion.
Zum Beispiel da ist für Youssef Kroh ist ja auch einfach eine Sache, der auch eine schwere Schulter-OP gehabt vor 2-3 Jahren mit seinem langjährigen Partner damals die Quali nicht geschafft, da knapp gescheitert. Der beißt sich dann nochmal wieder rein. Und das ist, glaube ich, der ist dann ja auch Vorbild gewesen für die Jüngeren. Also der hat ja jüngere Spieler inspiriert, die da in Frankreich dann aufstrebend sind. Und dann ist das für den auch natürlich, finde ich, vor dem Hintergrund, dass sie dann auch in der Rangliste, so wie du gerade sagst, jetzt keine Welten auseinanderliegen, dann absolut richtig.
Ja, und vorne sind auch, also ist in Ordnung. Aber der ist auch, glaube ich, ebenfalls Publikumsliebling und Legende da im französischen Beachvolleyball. Ja. Das heißt, da kann man auf jeden Fall, also kann man drüber streiten, ob das jetzt was wäre, was zukunftsorientiert ist, kann die Rotar diese Wildcard auch zu geben. Oder also es sind ja letztendlich eigentlich zwei Wildcards, die sie sich damit jetzt erspielt haben. Und denen einfach diese Erfahrung schon mal mitzugeben, aber die werden da ja wahrscheinlich trotzdem rumlaufen auf dem Gelände und sich das alles angucken können. So viel werden sie wohl machen dürfen, denke ich. Und ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich würde jemanden verstehen, der sagt, okay, warum nicht ein bisschen weiter in die Zukunft denken, weil die anderen sind jetzt alle nicht mehr die Jüngsten. Ja. Und was bringt das dem Verband in der Zukunft? Aber wahrscheinlich geht es auch erstmal darum, was bringt uns das jetzt für dieses Event und wer hat da vielleicht die höchsten Chancen, möglichst weit zu kommen.
Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, Fokkerotz hat jetzt in Baden, hat er mit seinem Partner Gold geholt.
Ah, jetzt gerade, ja. Okay. Ja, also ist vorher auch schon aufgefallen, dass das sehr, sehr stabil ist, was der junge Mann da macht. Ja, so sieht's aus in Europa. Es gab noch weitere Kontinente.
Ich finde aber, wenn wir schon in Europa sind, wir es nicht da bleiben und erstmal über die Situation der
meine Frauen haben
wir vergessen. Sprechen.
Ja, das können wir auch gerne machen. Bei den Frauen haben abermals, so wie auch im letzten Olympiazyklus, die Holländerinnen gewonnen, die sich aber nun nicht für Olympia qualifiziert
haben.
Krass, oder? Also der Hintergrund ist, ich habe dann auch nochmal, beziehungsweise mir wurde dann zugetragen, dass das auch schon, also es kam ja dann so ein bisschen raus wie, Skandal, die fahren nicht, das war vor Turnierantritt
klar. Okay.
Also es gibt eine ganz klare Regelung des holländischen Verbands und also es ist so vom holländischen Olympischen Komitee so vorgegeben, dass es für die Sportler so Zugangsvoraussetzungen gibt für die Olympischen Spiele. Warum? Frag mich nicht, weil also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist so, okay, wir wollen uns da nicht blamieren, wir wollen da keine Leute hinschicken, die nichts zu suchen haben da. Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann. Aber die Zugangsvoraussetzung für die holländischen BeachvolleyballerInnen ist ein 5. Platz auf einem Elite 16 Turnier oder mehr. Das musst du einmal geschafft haben in diesem Olympiazyklus, damit du quasi zulassungsberechtigt für die Olympischen Spiele bist. Das hat von den holländischen Teams außer Stamskoen keins geschafft und deswegen haben sie diesen Platz abgegeben. So. Das ist das, was dahinter steht. Man muss dazu sagen, im letzten Olympiazyklus, da haben ja dann Stamskoen dieses interne Battle gewonnen, noch nach dem Nations Cup, und hatten in der Woche davor einen 5. Platz auf Melitzi. hätten sie nicht fahren können. Das war also, das hatte ich damals gar nicht mitbekommen, dass das so ein Ding ist. Aber damals haben die, ich glaube in Ostrava auch wieder, haben sie einen 5. gemacht und sich damit dann quasi qualifiziert. Also völlig, völlig kurios eigentlich. Aber was sagst du da? Also kannst du dir noch einen anderen Grund vorstellen, warum der Verband sowas machen könnte?
Boah, ich meine, in den Niederlanden ist das ja auch alles zentralisiert. Ne? Da haben wir jetzt auch schon mal drüber unterhalten, was es für Trainingsmöglichkeiten und für Möglichkeiten für Teams gibt zu trainieren und sich da zu entwickeln. Und ich weiß, dass Förderung und sowas in Deutschland auch abhängig war von Platzierungen, die du auf der Tour beziehungsweise bei Großevents machst. Ja. So, und deswegen finde ich sehr konsequent vom Verband das so zu sagen und das auch so dann durchzuführen. Frage ist, warum man dieses Turnier dann überhaupt mitspielt, also ob man das nicht abmelden kann zum Beispiel, ja. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, aus Verbandssicht gesprochen, okay, wir möchten, bei Olympia geht's um maximale Erfolge, das darf man, wir sind im Hochleistungssport, also es geht da, dieses Ding ist, da dabei sein ist alles und sowas, das ist lange vorbei, so, ne? Also das ist Hochleistungssport und da muss man die Gelder wahrscheinlich auch irgendwann zusammenhalten. Und wenn man halt sagt, okay, wir eine Delegation jetzt, die ein Team kleiner ist, da jetzt nach Paris zu schicken, ist vielleicht die Möglichkeit für uns, dann das Geld in Jugendnachwuchsarbeit zu stecken zum Beispiel oder in eine Weiterentwicklung unseres Stützpunktes, damit wir diesen Outcome bei den nächsten Olympischen Spielen auch dann haben. Und ist natürlich auch ein krasses Zeichen an die eigenen Athletinnen in dem Fall. Okay, wir haben hier diese Regeln. Wenn ihr Olympische Spiele erleben wollt, dann ordnet dem bitte auch alles unter. So, dann seht zu. Dann holt euch eure Ergebnisse ab. Und das ist, wie gesagt, das ist Hochleistungssport. Das hat nichts damit zu tun, dass man die Eröffnungsfeier dort mitnehmen möchte. Und dieses Erlebnis ist natürlich schön, Olympisches Dorf mal gesehen zu haben. Muss ein unglaubliches Erlebnis sein, aber grundsätzlich geht's darum, dort die beste Leistung der letzten 4 Jahre abzurufen. So, und wenn man im Zyklus nicht gezeigt hat, dass man mal Richtung Viertelfinale gehen kann, dann hat man vielleicht da auch dann ist so ein Rechenspiel wahrscheinlich des Verbandes.
Ist eine Philosophie, würde ich anders machen.
Ja, klar.
Gerade wenn man sich dieses Ticket dann spielt, du kannst daraus ja auch alle anderen möglichen Vorteile ziehen oder das Ganze medialisieren oder sonst was und dir da dann deine Kohle wiederholen. Oder ist ja auch nicht so, als hätten die Athletinnen die Chance, zahlt eure Reise selbst.
Ich wollte gerade sagen,
so ist es ja auch nicht.
Lass die Ausrüstung selber bezahlen. Ich mach das alles, um dabei zu sein. Ist mir egal.
Ist eine Sache, ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch jetzt nicht unbedingt so mega die beliebte Regelung.
Vollkommen verständlich. Ich habe nur versucht, mal einen Punkt dafür zu finden.
Ja. Ja. Und es gibt ja genug Nationen, Kontinentalverbände sogar, die da nur hinfahren und sich alles anzusehen. Yeah. Also sag mir, wann das letzte Mal ein afrikanisches Team dort mit Chancen auf die Goldmedaille aufgetaucht ist. Da geht es dann halt wirklich darum, das zu erleben. Und das ist natürlich ein Faktor. Das geht bei den Olympischen Spielen schon auch darum, dieses Fest da mitzubekommen. Und ich glaube auch in vielen anderen Nationen und allen anderen Sportarten fahren da Leute hin, die geringe Chancen auf irgendwas haben, wenn du denkst, was für Mengen an Schwimmern und Sprintern und Marathonläufern dort starten.
Okay,
die
aber dann
alle weit weg davon.
Dann machen wir es, ja. Aber dann machen wir es daran fest, was das für eine Förderung in dem eigenen Land ist. Das ist ja der Punkt, ja. den ich machen wollte. Das ist in den Niederlanden ist es halt so zentralisiert und das ist halt eine Spitzensportförderung. Und die zielt halt darauf ab, dass da keine Amateure halt dann mitmachen. Das ist in anderen Ländern, wo andere Voraussetzungen sind, dann natürlich auch auch anders ist. Das ist auch klar. Aber in einer Nation wie bei uns Deutschen und auch wie bei den Niederländerinnen und Niederländern ist es halt anders. In Brasilien zum Beispiel wirst du es nicht haben. Da ist die Dichte an guten Spielern und Spielerinnen so hoch.
Klar.
Da sortiert sich das anders.
Ja, also insgesamt irgendwie trotzdem
glücklich. Total.
Also warum spielen sie denn da? Es sieht auch blöd aus. Und auch wenn dann natürlich jetzt zum Beispiel im Halbfinale die Österreicherinnen dann gegen Holland verlieren, fragen die sich trotzdem so, okay, warum? Also ihr habt das Ergebnis jetzt schon irgendwo verfälscht. Ihr spielt hier das Turnier, was ausschließlich dafür da ist, diese Olympia-Qualifikation zu machen und könnt euch gar nicht qualifizieren. Und steht euch uns damit irgendwie im Weg und können ja auch, haben denn alle diese Gedanken, die wir vorhin bei Lukas und Sven hatten, ne?
Ja.
Haben die dann nicht im Kopf, verfälschen dadurch schon in irgendeiner Weise das Ergebnis. Am Ende kann man auch sagen, okay, müssen sie halt gewinnen, aber kann man auch einfach sagen, okay, dann machen wir da nicht mit und geben auch noch einer anderen Nation die Chance. Also da rückt ja auch noch eine nach in dieses Turnier, damit zu machen. Und so fahren jetzt eben die Tschechinnen, Hermanova Stochlova, dahin, die wir ursprünglich ja auch mal auf dem Zettel hatten, also doch wieder richtig getippt. Ja,
für die freut man sich natürlich, ne, in dem Moment, weil man auch diese Story von der Hermanova kennt, die ja jetzt auch schon echt lange auf der Tour dabei ist, die sich da eine junge, athletische, dynamische Spielerin mit anlacht und da irgendwie so ein Projekt angeht, was auch ausgelegt ist darauf, sich für Olympische Spiele in Frankreich oder in Paris zu qualifizieren. So, das ist natürlich schön, dass die jetzt da die Chance bekommen, aber genauso wie du sagst, also in einem Halbfinale anzutreten gegen eine Nation, wo klar ist im Vorfeld, dass die, dass es für die nicht um das Gleiche geht, was es für dich geht. Und dann auch im Nachgang diese echt emotionale Nachricht von der Ronja Klinger da zu lesen, die ja auch nur nochmal geschrieben hat, womit sie sich die letzten Wochen irgendwo rumgeschlagen haben und wie groß dieser Traum war und wie gefährlich auch dann nachher dann wirklich gesundheitlich gefährlich für die beiden und ja, dann trittst du da auf einem Team, was dann ja einfach mit einer Motivation dann spielt, ist natürlich dann auch die Frage, aber das ist dann auch wieder Einstellungssache, ne? Also das ist dann aber klar, den Punkt kann man aufmachen, aber ich glaube nicht, dass man als Spielerin in dem Moment denkt so, ach na gut, dann fahren wir halt nicht hin, spielen das Turnier nicht so, weil damit geben wir die anderen, machen wir Chancengleichheit für die anderen Teams und das wirst du, glaube ich, nicht.
Na klar, als Athletin spielst du dann alles, was du spielen kannst irgendwie, aber wäre dann auch eine Sache vom Verband zu sagen, okay, dann
genau.
Machen wir es ganz konsequent.
Genau.
Also die Konsequenz, die du eben angesprochen hast, die waren da nochmal, die haben sie erst später angesetzt. Zeitlich später. Ja. Also herzlichen Glückwunsch, Hermanova Stochlova zur Qualifikation dann trotzdem. Und dann können wir uns die anderen Nationen angucken. Wir hatten, glaube ich, zwischendurch dann auch mal Kontakt über die asiatischen Kontinentalmeisterschaften, die am Ende Australien gewonnen hat, wo wir auch vorher schon die Favoriten ausgerufen haben. Ich fand's krass. Also ich fand die Favoritenrolle ziemlich klar von Australien. Mhm. Und dadurch, dass ich ja da war, ich folge da halt einigen Playern, die da irgendwie involviert sind. Also keine Ahnung, die ganzen Organisatoren von den ganzen Turnieren und so, natürlich aber auch den Spielern. Und für die ist das war das ganze Turnier ein riesen Rollercoaster. Für die waren alle also direkt dabei, haben vor den Fernsehern geklebt da.
Richtig nice.
Für die bedeutet das wahnsinnig viel für alle, die da beteiligt sind. Und haben das alles ganz genau verfolgt und haben da alles reingelegt. Und was spannend war, also Horst Schubert haben sich ja schon über die Liste qualifiziert. Ja. Und was spannend war, ist, dass Chris McHugh gar nicht mitgespielt hat. Der sich scheinbar, ist auch nicht mehr der Jüngste, scheinbar zurückgezogen hat. Das heißt, sein Partner Paul Bennett hat mit jemand anderem gespielt.
Chris hat das ja auch öffentlich kommuniziert über Instagram, gesagt, dass es für ihn nicht reicht. Und da habe ich es nämlich auch genauso miterlebt wie du, dass er da trotzdem halt Feuer und Flamme war und die ganze Zeit dem hinterhergeeifert ist. Let's go, Volley Roos, Aussie Boys und sowas. Also der ist da schon, das war schön zu sehen, dieser Mannschaftsgedanke dort und dieser Teamzusammenhalt wirklich, der da so gelebt wird.
Ja, die haben ja eine ähnliche Zentralisierung, trainieren auch alle zusammen da. Ist natürlich auch nett, wenn Chris, der auch einfach ein super Typ ist, und glaube ich auch der Mentor von allen, die da jetzt gerade spielen. Ja. Also die spielen auch alle genau wie Chris McHugh, die haben auch alle das hängt jetzt nicht mit ihm zusammen, aber mit der Philosophie des Verbands, aber sind ähnlich wie die Holländer dort eine Trainingsgruppe an einem Stützpunkt in Adelaide und routen dann aufeinander und haben es am Ende geschafft und jetzt haben sich Nikolaidis Carricker oder Carricker dafür qualifiziert, die sowieso auch schon wieder dicht dran waren an dem Ganzen und auch den gleichen Power-Volleyball spielen wie andere australische Teams, einfach durch pure Athletik da glänzen und auch super jung sind. Also für die freut es mich auch total, dass sie das da geschafft haben und wie gesagt, sehr cool, dass da alle so mitfiebern und die da diesen Nationalteam-Gedanken so hinterherhängen. Der Stadionsprecher von den Olympischen Spielen ist auch ein Australier. Das heißt, die können sich auf jeden Fall freuen, wenn sie da auf dem Center Court auftauchen. Ben heißt er, der war schon in Tokio eher zufällig dabei und wurde jetzt wieder angefragt. Cool. Und können sich auf jeden Fall drauf freuen.
Gegen wen war das Finale da? Weißt du das?
Habe ich vergessen. Okay. Südamerika. Bei den Damen haben sich in Asien haben sich die Japanerinnen qualifiziert. Akiko Ishii sind dabei. Und hätte man auch als Favoriten, entweder Japan oder China eben irgendwie ausgemacht. Ja. Und dann haben da die Japanerinnen das Turnier gewonnen. Jetzt habe ich hier gerade was weggeklickt. In Südamerika haben es geschafft. Grimald, also da ist alles genau so gelaufen, wie man das vorher gedacht hätte. Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, Punktgleichheit mit Hörhorst, die, wenn man ehrlich ist, keinen Continental Cup wahrscheinlich irgendwie gewonnen. Ah, vielleicht doch, ne? Also Österreich war ja eh knapp, hätte auch sein können. Aber Grimald dann auf ihrem Level relativ konkurrenzlos dort in Südamerika, weil die einfach auch sehr, sehr gut Beachvolleyball spielen da in der Weltspitze, kann man fast sagen, schon mit dabei sind und waren. Und die haben es dann geschafft. Also für die ist es dann noch glimpflich ausgegangen.
Ich glaube, so als Konkurrenten sind da natürlich Argentinien zu nennen, so, ne?
Ja. Aber. Ja, hier Aravena Droguet, wie sie heißen, also, und Capogrossos dazu, ne, als Viererteam, auf jeden Fall, aber Grimald setzen sich durch.
Und das muss man auch sagen, sorry, da nochmal, das haben die Chilenen auch gut gemacht, die haben nämlich in den letzten 3 Jahren, haben die ein Team 2 aufgebaut. Was dort auch mit denen trainiert, die da auch Schritte in eine richtige Richtung gegangen sind von der Leistung, immer wieder aufhorchen lassen haben. Und das ist auf jeden Fall so eine strategische Entwicklung, wie man so einen Continental Cup dann angehen kann. Ne? Dass du halt auf jeden Fall nicht über ein halbes Jahr ein Team 2 aufbaust oder dir versuchst, aus dem Hut zu zaubern, sondern dass du das halt wirklich konsequent machst. Ne? Und das ist auch nochmal, um den Bogen ganz zurück nach Deutschland zu schlagen, ein bisschen schade, dass wir da nichts anderes aus dem Hut zaubern können, in Anführungszeichen, außer ein Interimsteam.
Krass sein, ne? Dass das dann nicht möglich ist, obwohl wir auch einen Stützpunkt haben, wo fleißig trainiert wird, dass dann, also worüber wir uns ja gefreut haben, aber dass dann dort Bennett Bodiwatz dorthin fährt und da nicht ganz klar ist, dass da noch 2-3 Teams in den Startlöchern stehen, wie das in anderen Nationen ist. Und jetzt nicht irgendwie verletzungsbedingt, wie es vielleicht jetzt in Österreich war, sondern einfach scheinbar aus Mangel an Klasse dort.
Ja.
Nordamerika, ich ich mache erstmal die Männer fertig. Nordamerika, Schächter Deering. Kanada mal wieder über den Continental Cup, profitieren einfach davon, dass die USA so stark sind, dass sie immer zwei Teams hinschicken und setzen sich da durch. Also gute Sache. Ich habe jetzt leider diese Seite weggeklickt und weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben. Aber das war auch der das Favoritenteam, was wir vorher ausgemacht hatten, dass sich da Schächter Deering durchsetzen können. Also für die auch wieder cool, dass sie da dann jetzt bei Olympia dabei sind. Hammer.
Ja, sehr cool. Sehr cool.
Und auch bei den Damen, Kanada, Vensli Bukovic, gleiches Thema. Natürlich immer noch bitter und immer noch für mich unverständlich, dass Pavin McBain, die ja in Schlagdistanz zur Weltrangliste waren, dass sie nicht angereist sind auf Ostrava, die dort aus eigener Kraft das noch hätten schaffen können. Nachdem, wie es bei den anderen Teams verlaufen ist, wären sie wahrscheinlich auch in der ersten Runde ausgeschieden in der Quali und Geschichte gewesen, aber zumindest die Chance nicht wahrgenommen. Und durch die Regelung der Kanadier wurden eben Vensli Bukovic zu dem Continental Cup geschickt ins nordamerikanischen Verbands und haben dort ja sich das Ticket geholt.
Gegen Mexiko, ne?
Und Kanan.
Ist auch so eine Geschichte, ne? Ricardo ist der Trainer in Mexiko, hat da die Frauen da übernommen vor 2 Jahren, glaube ich. Und die haben sich auch gut entwickelt, hatten natürlich jetzt auch 2 Groß-Events, ne, dort.
Es war auch das Azteca Final war auch, genau, in Mexiko. Auch wieder in so einer Stehkampfarena.
Es war doch sogar in der gleichen Arena wie die WM.
Ja, ja.
Also das ist natürlich cool, dass man über solche Veranstaltungen auch eine Aufmerksamkeit in dem Land dann halt generieren kann. Und auch die, ist natürlich auch cool für das Event an sich, dass natürlich dann sowohl bei den Damen als auch bei den Herren dann Mexikaner, Mexikanerinnen im Finale standen. Ne? Also bei den Männern waren es auch die Mexikaner.
Ja.
Ja, das it's a wrap. Ja? Also wer hat es in Südamerika gemacht? Das wolltest du noch nachreichen bei den Frauen.
Poletti, Michelle. Ich kann aber die Flagge nicht. Achso, doch, das hatte ich gesehen. Paraguay, glaube ich. Ich hatte nur ich kenne die Flagge jetzt nicht, aber ich glaube, es ist Paraguay. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Die kenne ich nicht.
Boah, ich auch nicht, ne?
So sieht's aus, ja. Und
dann haben wir Afrika, ne?
Ja, und wie gesagt, kann ich halt auch nichts zu sagen, weil ich die auch nicht kenne. Aber bei den Männern haben sich Abidja El Graoui und bei den Damen Mawa El Chu, Mann, man kann die nicht ranzoomen, Marwa El Gobashi.
Und woher?
Qualifiziert. Die sind Flaggen, sehr kleine Flaggen, die ich nicht identifizieren kann, in dieser Gruppenauslosung. Das können wir aber gerne in nachreichen. Ich weiß es leider wirklich nicht. Werden aber bestimmt Leute wissen. Afrikanische Team bei den Damen landet in Gruppe A. Für uns uninteressant an der deutschen Beteiligung. Und auch das afrikanische Team der Männer landet in Gruppe D, auch für uns nicht relevant. Guckst du gerade?
Hey, ich habe nur geguckt, weil ich, also so der einzige Kontakt, den ich nach Afrika zu irgendwelchen Beachvolleyballern und Beachvolleyballerinnen habe, ist nach Südafrika. Und Leo Williams, der ist ja auch verheiratet mit einer Tschechin, der hat da gespielt für Südafrika. Und bei diesem Continental Cup ging es auch in Afrika auf jeden Fall für die Tickets für die Weltmeisterschaft.
Ah, krass.
Im kommenden Jahr.
Okay.
Und da hat anscheinend ein 3. Platz gereicht, dass man sich da sozusagen für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und ich wollte eigentlich mal rausfinden, wer da welche Nation sich da qualifiziert hat, aber das habe ich aufgegeben.
Also Fuchs, ich finde das nochmal raus, dann posten wir das nochmal in der Story im Nachgang.
Ja, dein Podcast.
Und dann können wir ja ganz kurz, ja, kannst du mir schicken, mach eine Story. können wir uns einmal die Gruppen angucken für Olympia. Jetzt mal erstmal ganz grob. Ich glaube, eine Folge werden wir wohl noch im Vorhinein der Spiele schaffen und da ein bisschen genauer reingehen. Aber erstmal grob können wir uns zumindest mal die deutschen Gruppen angucken. Also bei den Herren Elias Wickler. Also zusammen mit Brülogiak, Hodges Schubert und Basser Lunel. dem französischen Hallenteam. Was sagst du dazu? Ist das dankbar oder nicht?
Was war das? Die Polen sind mit dabei?
Polen, Australien und Frankreich.
Ja, ist auf jeden Fall cool, ne? Einmal gegen Host Nation zu spielen. Das ist natürlich geil. Da brennt dann die Hütte auf jeden Fall. Das macht, glaube ich, Spaß. Und dann hast du ein Spiel, was, glaube ich, wirklich 50-50 ist mit
haben wir eben gerade gesehen. Vor der Aufnahme, ja.
Genau, und die haben sich ja echt häufig getroffen, auch in den letzten Jahren. Und dann hast du ein Spiel, wo du als Favorit reingehst, aber wo du auf jeden Fall guten Volleyball spielen zeigen musst, damit du das gewinnst. Aber doch, ich glaube, man wird gute Spiele von denen in der Gruppe sehen, und das ist cool zu spielen, glaube ich.
Ey, ich habe das Gefühl, dass, wenn ich jetzt hier drauf gucke, dass das Niveau unfassbar hoch ist, wenn ich mir diese Gruppen angucke, dann freue ich mich auf jedes einzelne Spiel. Ja. Also ich würde sagen, es gibt eine Gruppe, Gruppe E, die ist mit Perisic, Schweiner, Evandro Arthur, und dann kommen Hurl Horst und Shakhtar Deering. Da würde ich sagen, da gibt es eine ziemliche Schere zwischen den oberen beiden und den unteren beiden. Bei allen anderen Gruppen sind zumindest die drei Gruppenköpfe, wenn nicht alle vier, so, dass sie sich zumindest ärgern, wenn nicht sogar gegenseitig schlagen können. Also, das ist unglaublich. Allein Gruppe A, Arman Helwig, Kota Fava Nikolai, Ahmed Sharif und dann Nicolas Carricker. Das ist, da wird es in der Gruppe schon mal ordentlich um was gehen. Ja. Also, der Modus ist ja so, dass nur der Vierte ausscheidet. Ja. Ne? Also, ähnlich wie sie das jetzt einfach schon von den Elite 16s kennen, dass man in der Gruppe einfach nur in den ersten drei landen muss. Aber da kann es schon mal ordentliche Überraschung geben, glaube ich auch.
Ja, da können wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich finde jetzt auch in der Gruppe natürlich Nikolaidis oder die Australier fallen ein bisschen ab, so, ne? Also von dem, was sie gespielt haben, aber in der Endgeschwindigkeit auf jeden Fall auch spannend. Und da auch gerade wieder dieses Battle zwischen, also da ist ja eher so, dass die Schweden oben drüber thronen sozusagen, ne? Und dann hast du drei Teams, wo du sagst, so, okay, da ist dann wirklich Tagesform wahrscheinlich. Also das ist schon sauspannend.
Ja, gucken wir uns noch ganz kurz die Gruppen der Damen an, also unsere deutschen Damen. Miller Tillmann sind zusammen mit Hughes Cheng, Vieira Chamarro, die diese Wildcard bekommen haben für Frankreich, und Hermann Overstochlower. Da sieht man auch wieder wahrscheinlich eine kleine Schere zwischen den oberen beiden und den unteren beiden, auch wenn
aber auch wieder
Weltrangliste
die auch wieder gegen die Host Nation zu spielen auf dem Center Court ist auch auch wieder eine geile Sache.
Absolut.
Coole Erfahrung. Und dann gehst du Hughes Cheng danach aus dem Weg. Das ist auch ganz gut.
Ja, das ist nicht schlecht. Ja, das stimmt. Das darf man nicht vergessen. Und auch Ludwig Lippmann am Frankreich drin mit Placette Guichard, Füberli Brunner und Alvarez Moreno. Keine mega dankbare Gruppe, würde ich jetzt erstmal auf den ersten Blick so sagen. Also da sind jetzt mehrere Teams, wo man sich jetzt nicht allzu sicher ist, dass man die im Vorbeigehen schlägt, aber das gibt's sowieso bei.
Aber du hast zumindest jetzt nicht so das eine Team, wo du sagst, das verlierst du, ja gut, vielleicht, aber nee, aber also.
Brunner Hüberli, ja, also jetzt, wenn man sich das anguckt aus diesem Jahr, dann schon.
Mhm.
Und die haben auch große Events gebucht, so, das können klar. Das wissen wir. Aber ja, da hast du recht, da ist jetzt nicht Anna Patricia Duda drin, wo du denkst, okay, wir packen es eh nicht. Ja, so sieht's aus. Das erstmal so angeteasert. Richtung Olympia, wie gesagt, einmal schaffen wir es bestimmt noch vorher. Ich würde mir nochmal versuchen, jetzt die einen oder anderen Experten in der Vorbereitung jetzt auf die Olympischen Spiele ranzukriegen hier für diesen Podcast. Und das soll es, glaube ich, für heute dann erstmal gewesen sein. Beziehungsweise hatten wir noch was auf dem imaginären Zettel, den ich dir übergereicht habe.
Nee, ich glaube, von meiner Seite war da nichts mehr. War nichts mehr drauf.
Ja, Start haben wir besprochen. Es läuft natürlich gerade Heidelberg. Der GBT ist wieder da nach einiger Pause. Ich kann es vielleicht einmal dazu sagen, weil ich glaube, so viel haben viele nicht mitbekommen. Also Erdmann Semmeljak sind wieder da. Und Nates war jetzt für knapp 5 Wochen gesperrt.
Ui.
Vom Deutschen Volleyballverband. Aber du hast es auch gar nicht gewusst.
Ich hab's nicht gewusst, ne.
Nee, deswegen hat Leoni jetzt mit anderen Partnern gespielt. Das betraf jetzt, was die deutsche Tour angeht, nur Bremen, wo sie ja halt dann abgemeldet wurden. Und das eine oder andere Premium, also Grömitz hat er jetzt zweimal mit Tommy Schmidt gespielt. Und jetzt hat jetzt die Sperre überwunden, der war dann im Ausland unterwegs, aber wurde wegen der Absage beziehungsweise der Doppelmeldung Nations Cup und GBT Düsseldorf 2 gesperrt vom Beachrat, ne, wie heißt das? Beach-Ausschuss.
Ja, okay.
Und jetzt ist das wieder vorbei. Kann man denken darüber, was man will. Wir haben da auch schon, wir haben da nicht so viel drüber gesprochen. Ich habe mich da zurückgezogen, würde ich auch gerne weiterhin tun. Aber das so ist der Stand der Dinge. Es gab eine Sperre tatsächlich.
Ja, wie gesagt, ich bin da zu wenig drin in der Thematik. Ich habe es damals durch kurz angesprochen. Das hat schon so einen Geschmäckler auf jeden Fall. Aber ich bin da auch nicht tief genug drin, dass ich da jetzt auch, das ist ja, wie das ist ja anderthalb Monate her. Kann ich echt nicht mehr aufrollen. Kriege ich nicht mehr zusammen. Dafür bin ich da so, dafür ist es mir auch zu egal, muss ich sagen.
Also. Okay. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann her damit, dann versuche ich die zu beantworten, aber genau, da jetzt nicht weiter Stellung zu beziehen. Also, Sebastian, vielen Dank
dir
für deine Mitarbeit, für deine Zeit, für deine Mittagspause, die du
opferst. So ist es.
Dafür wahrscheinlich. Ja, dafür sind wir dir alle sehr dankbar. Und wir freuen uns jetzt, uns langsam auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, so. Und hören uns dann beim nächsten Mal. Also vielen Dank und
tschüss.
Tschüsseldorf.